Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Dem einen wird das Vertrauen ausgesprochen, der andere lässt sich nach einem heftigen Streit in der Parteizentrale nicht mehr aufstellen. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. Ja, Christian Lindner, Chef der FDP, hat die Vertrauensfrage heute überstanden. Mike Moring hingegen von der CDU Thüringen wird bei der nächsten internen Wahl nicht mehr antreten. Und die AfD, die freut sich, die ist nämlich in einem Umfragenhoch.
Es gibt eine erste Umfrage von Forsa, da kommt die AfD auf 24% in Thüringen. Das ist nochmal ein ganz bisschen mehr als bei der letzten Landtagswahl. Und die CDU ist pulverisiert, anders kann man es nicht sagen, bei 12%. Und die FDP würde mit 4% noch nicht mehr an den Landtag kommen.
Nadine Lindner, unsere AfD-Beobachterin, erklärt uns heute, was das Chaos in Thüringen dieser Partei gebracht hat. Und wir fassen natürlich die Ergebnisse des heutigen Tages für euch zusammen. Die Woche war auch in den Staaten ganz schön verrückt. Auszählungschaos bei den Demokraten in Iowa. Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, es wurde eingestellt und seine Umfragewerte steigen auch. Wir sprechen mit dem Demokraten John Crosser über all das. Er ist in erster Linie davon genervt.
Es geht jetzt darum, wer hat gewonnen. Ich bin abgelenkt davon, wer sind eigentlich unsere Kandidaten und davon, dass die alle fantastisch sind und dass die alle deutlich bessere Präsidenten werden als Donald Trump.
Und wir haben heute eine sehr persönliche Geschichte zum Coronavirus für euch, die Hysterie und die Planlosigkeit ganz gut deutlich macht. Die Politik sagt was anderes, als die Ämter tun. Und am Ende muss eine chinesische Familie ausreisen. Das und mehr jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
All Eyes on Thüringen. Diese Woche. Wir sortieren nochmal ganz kurz. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich hat sich am Mittwoch mit Hilfe von Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Gestern hat er nach nur 24 Stunden schon seinen Rücktritt angekündigt. Heute ist wieder einiges passiert und wir fangen bei Kemmerichs Partei mal an. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt dankenswerterweise bei mir. Wie sah der Tag der FDP aus?
Also heute drehte sich erstmal alles um den Parteichef und dessen Zukunft. Christian Lindner war ja gestern extra nach Thüringen gekommen, um mit Ministerpräsident Kemmerich zu sprechen. Das Ergebnis dieses Gesprächs war, wir wissen es, dass Kemmerich dann doch seinen Rücktritt angekündigt hatte. Erfolg für Lindner bei der Mission Scherben aufhegen. Heute hat er im FDP-Präsidium die Vertrauensfrage gestellt, um sich zu versichern, dass die Partei noch hinter ihm steht. Und das ist dann für Lindner gut ausgegangen.
Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie mir heute hier im Bundesvorstand mit einem sehr starken Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen hat.
Vertrauensfrage also erstmal überstanden. Aber wie steht Lindner generell da?
Also erstmal sieht es so aus, dass Christian Lindner nochmal die Kurve gekriegt hat. Er hat auch Fehler eingeräumt. Aber ich denke, entscheidend wird sein, wie die FDP bei der nächsten Wahl abschneidet. Die ist schon in gut 2 Wochen, die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und je nachdem, wie die FDP da abschneidet, könnte der Druck auf Lindner wieder zunehmen.
Also an die FDP machen wir an dieser Stelle mal einen Haken. Für heute, wie sah es denn heute bei der CDU aus? Die Thüringer CDU hatte ja auch für Kemmerich gestimmt gegen den Wunsch der Bundes-CDU.
Ja, bei der CDU war es auf eine gewisse Weise eine ähnliche Situation wie bei der FDP heute. Auch hier ging es um die Position der Parteichefin, die sich vorwerfen lassen muss, dass sie sich nicht durchsetzen kann. Annegret Kramp-Karrenbauer hat zwar in der Sitzung des CDU-Präsidiums heute Rückendeckung für ihren Kurs bekommen, allerdings ist die Situation schon auch kompliziert. Kramp-Karrenbauer hätte gerne Neuwahlen in Thüringen. Da will aber die thüringische Landes-CDU nicht mitziehen. Die will erst mal schauen, ob es im Landtag, so wie vor 3 Monaten gewählt wurde, nicht doch eine Lösung gibt. Mhm. Da hat Kramp-Karrenbauer dann auch einen Vorschlag gemacht, wie das aus ihrer Sicht vielleicht auch weitergehen könnte.
Wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint.
Ja, das zur Einordnung. Die SPD hatte bei der Wahl gerade mal gut 8% der Stimmen bekommen, die Grünen gut 5%. Tja, war wohl auch ein Versuch, ein bisschen von der Lage der CDU abzulenken. SPD und Grüne haben den Vorschlag dann auch schon mal direkt zurückgewiesen.
Also bleibt ein bisschen verworren. Wie kann es da jetzt weitergehen in Thüringen?
Ja, bei der CDU offenbar nicht mit Landespartei und Fraktionschef Mike Moring. Die CDU in Thüringen hat bekannt gegeben, dass Moring bei den nächsten Wahlen zum CDU-Fraktionsvorstand Ende Mai nicht wieder antritt. Ihm fehlt offenbar die Rückendeckung. Die Fraktion hatte in der Nacht eine lange Sitzung. Da soll es sehr emotional zugegangen sein und vor allem Morings Führungsstil soll da heftig kritisiert worden sein.
Kann man denn schon sagen, wie in Thüringen eine neue Regierung gefunden werden kann?
Ja, ich würde sagen, das ist unklar einfach zurzeit. Also was sich andeutet ist, dass die CDU in Thüringen sich offenbar vorstellen kann, den linken Politiker Bodo Ramelow nicht mehr zu verhindern. Also die CDU würde dann zwar nicht für Ramelow stimmen, aber sich enthalten. Und dann käme wahrscheinlich die nötige Mehrheit zusammen für Ramelow. Dessen Partei setzt auch weiter auf ihren bisherigen Ministerpräsidenten, Fraktionschefin Susanne Henning-Welsow. Das ist die linken Politikerin, die Thomas Kemmerich nach der Wahl den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Die will da aber auf Nummer sicher gehen.
Wir werden Bodo Ramelow aufstellen, wenn wir wissen, wir haben eine demokratische Mehrheit. Ansonsten orientieren wir auf Neuwahlen.
Interessant ist auch, dass der viel kritisierte Thomas Kemmerich wohl gar nicht so schnell wirklich zurücktreten wird. Das hat der FDP-Mann heute bekannt gegeben. Er sagt, das hat formelle Gründe. Es müsse jetzt zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied geben. Das wäre er als Ministerpräsident. Die Landtagspräsidentin werde eine Sondersitzung des Ältestenrates einberufen. Da soll dann geklärt werden, wie es schnell zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten kommen kann. Auch eine Erkenntnis, wenn du so aus Versehen Ministerpräsident wirst, dann bleibst du es auch erstmal.
Es bleibt auf jeden Fall spannend in Thüringen. Den Tag heute hat Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle gehen irgendwie angeschlagen aus der Wahl in Thüringen diese Woche, CDU und FDP. Heute hat Christian Lindner die Vertrauensfrage überstanden. CDU-Politiker Mike Moring wird bei der nächsten internen Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Und Thomas Kemmerich, Kurzzeitministerpräsident, ist aus formellen Gründen noch nicht zurückgetreten. Er hat immerhin angekündigt, das Geld, das ihm zustehen würde als Ministerpräsident, die 93.000 Euro, nicht anzunehmen. Die AfD hingegen, die feiert sich diese Woche als der große Gewinner des ganzen Chaos da im Thüringer Landtag. Für Deutschlandfunk Nova beobachtet Nadine Lindner diese Partei genauer. Nadine, wie bewertest du das, was die AfD diese Woche da ausgelöst hat?
Na, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine ganz bedeutsame Woche gewesen für die AfD und das gleich in zweifacher Hinsicht, weil sie ist gestern auf den Tag genau 7 Jahre alt geworden. Das wurde schon bejubelt, auch von AfD-Seite in den sozialen Netzwerken und wurde dann zum Beispiel so kommentiert mit dem Hinweis, naja, die Geburtstagsgeschenke, die habe es ja schon am Mittwoch gegeben, das heißt bei dieser entscheidenden Ministerpräsidentenwahl im Erfurter Landtag. Und ansonsten kann sie natürlich ziemlich genüsslich dabei zusehen, wie die anderen Parteien sich zerlegen. Das hat man ja im Programm schon gehört. Und sie kann halt zuschauen, wie die anderen mit dem Chaos umgehen, was die AfD dort sehr destruktiv ja auch eingerührt hat. Und wenn man jetzt mal, das ist so das Kurzfristige, aber wenn man auf die langfristigen strategischen Ziele schaut, die die AfD sich so gesteckt hat, da war es wirklich eine gute Woche. Zum einen gibt die AfD sich ja dieses Mäntelchen, oh, wir sind eine bürgerliche Partei, damit will sie ihre Wählerbasis erweitern. Und wenn jetzt zum Beispiel Mike Moring sagt, ja, wir haben einen Kandidaten der bürgerlichen Mitte gewählt, und damit ja auch die AfD so ein bisschen mitmeint, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und das Zweite ist, dass es die Einheit der Partei stärkt, weil Björn Höckes Position innerhalb der AfD gestärkt wird. Seine Kritiker werden jetzt noch leiser sein innerhalb der AfD, weil ihm dieser Coup in Erfurt gelungen ist.
Glaubst du, das ist von langer Hand geplantes Kalkül gewesen, diese Strategie der AfD, die nun aufgegangen ist?
Naja, wenn man sich die AfD anschaut, zum Beispiel auch im Bundestag oder auch in anderen Parlamenten, sieht man, dass es dort so fortwährende Provokationen, Sticheleien gibt, wo einfach auch völlig klar ist, dass sich die AfD jetzt an viele ungeschriebene Gesetze des Parlamentarismus eben nicht hält. Und das hat sie halt auch am Mittwoch nicht gemacht, indem sie ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hat, was jetzt nicht illegal ist, aber es ist hochgradig ungewöhnlich. Und viele sagen auch, das ist so ein Spielchen, so ein Machtspielchen gewesen, was auch der Ernsthaftigkeit von einer Ministerpräsidentenwahl überhaupt nicht angemessen ist, dort einfach so einen Strohmann hinzustellen und dann zu sagen, haha, den wollten wir ja irgendwie gar nicht, wir haben euch alle veräppelt. Und es gibt noch eine schöne Anekdote, die die Taz aufgeschrieben hat aus dem Landtag. Dort steht, dort soll Stefan Brandner, stellvertretender Bundesvorsitzender, Thüringer Bundestagsabgeordneter, auf der Besuchertribüne gestanden haben, hat dann breit gegrinst, als diese Wahl durchgegangen ist und hat gesagt, ja, genauso haben wir uns das gedacht und keiner hat es gemerkt.
FDP und CDU, das bekommen wir heute mit. Rudern ganz schön, Vertrauensfrage von Lindner, Moring will sich zurückziehen. Was macht eigentlich die AfD heute?
Naja, die AfD hat tatsächlich neues Futter bekommen für bestimmte Themen, die sie eh schon ständig aufgreift. Dazu zählt die Kritik an Angela Merkel. Das ist ja quasi so ein Klassiker im rhetorischen Repertoire der AfD. Seitdem Angela Merkel in Südafrika gestern gesagt hat, die Wahl in Thüringen müsse rückgängig gemacht werden, werden hier permanent zum Beispiel DDR-Vergleiche gezogen und heute auch Kritik an der Führung von FDP, von der CDU, das heißt an Christian Lindner, an Annegret Kramp-Karrenbauer, die würden umfallen, die brauche keiner mehr, die wären überflüssig. Und auch nochmal die Warnung zum Beispiel von Alexander Gauland, wenn jetzt die Abgeordneten von CDU und FDP zum Steigbügelhalter für Ramelow werden, dann würden sie ihren Wählern endgültig beweisen, dass sie am Ende doch nur willfährige Helfer der Linken sind. Also da wird weiter drauf eingekloppt eigentlich. Mhm. Und ein interessanter Seitenaspekt ist, dass sich Alexander Gauland im Moment sehr häufig öffentlich äußert. Der war gestern Abend in der ZDF-Fernsehsendung Maybrit Illner. Der hat heute auch diese Pressemitteilung rausgeschickt und man fragt sich so ein bisschen, Gauland ist eigentlich nicht mehr Parteivorsitzender, nur noch Ehrenvorsitzender. Es gibt einen neuen Parteivorsitzenden, Tino Chrupalla. Mhm. Und da fragt man sich, wo ist der eigentlich? Den hat man in den ganzen letzten Tagen sehr wenig gesehen und gehört.
Es ist auf jeden Fall so, dass ziemlich viele sagen von anderen Parteien, sie wollen nicht zusammenarbeiten mit der AfD. Es wird nochmal klar abgegrenzt. Siehst du das eher als Vor- oder Nachteil für die Partei?
Also ich glaube, es ist eher von Vorteil für die Partei, weil sie hat zwar in Braunschweig auf dem Parteitag gesagt, ja, wir müssen längerfristig regierungsfähig und regierungswillig werden. Das ist dort auch auf breite Zustimmung gestoßen, aber man hat ja auch Zeit. Man will ja nicht sofort an die Macht und man kann jetzt dabei zusehen, wie die anderen rumeiern, kann sich über sie lustig machen. Es gibt eine erste Umfrage von Forsa, da kommt die AfD auf 24% in Thüringen. Das ist nochmal ein ganz bisschen mehr als bei der letzten Landtagswahl und die CDU ist pulverisiert, anders kann man es nicht sagen, bei 12% und die FDP würde mit 4% noch nicht mal mehr in den Landtag kommen.
Das sind die aktuellen Umfragewerte aus Thüringen. Es zeigt, die AfD bleibt dort also mächtig. Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio war das mit dem Blick auf diese Partei und die Woche in Thüringen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war eine ganz schön spannende Woche. Politisch gesehen, nicht nur innenpolitisch bei uns in Deutschland, sondern auch weltweit, zum Beispiel in den USA. Diese Woche bei den Demokraten Trumps Freispruch, dann dick aufgefahren. Trump seine Rede zur Lage der Nation, dazu Auszählchaos der Demokraten in Iowa. Tagelang kein Ergebnis. Heute ist klar, Pete Buttigieg hat diese Vorwahl gewonnen.
All right, wow, what a night. Thank you so much. What it will be like in our country the first day that the sun comes up and Donald Trump is no longer the president of the United States.
Ja, da ist klar, gegen wen es geht, den haben wir noch nicht so oft gehört. Pete Buttigieg war knapp diese Wahl, kurz vor Bernie Sanders ist er übrigens gelandet. Den unterstützt bisher John Crosser, US-Amerikaner, lebt in Deutschland. Er ist Mitglied bei den Democrats Abroad und jetzt mit mir verbunden. Grüß dich, John.
Schönen guten Abend.
Über was hast du dich denn mehr geärgert diese Woche? Impeachment, Trumps Rede oder das Auszählproblem der Demokraten in Iowa?
Also das Impeachment ist sogar besser gelaufen, als ich dachte. Wir haben ja eine Stimme bekommen von Mitt Romney, einem republikanischen Senator. Die Rede war völlig unüberraschend. Wir haben erwartet, dass Trump lügt und er hat gelogen. Das Auszählproblem war für mich der größte Schock diese Woche. Nicht unbedingt, weil jemand da was falsch gemacht hat oder weil ich denke, dass sich das negativ auf den Gesamtprozess auswirken wird, sondern einfach, weil die Iowa-Demokraten sich viel Mühe gegeben haben, in den letzten 4 Jahren einen möglichst transparenten Prozess zu machen, wo möglichst viele Ergebnisse veröffentlicht werden. Und das hat aber dann eben dazu geführt, dass stattdessen jetzt diese ganze Unklarheit herrscht und einfach es viel komplexer wurde. Und es lenkt einfach davon ab. Es geht jetzt darum, wer hat gewonnen. Mhm. Es wird abgelenkt davon, wer sind eigentlich unsere Kandidaten und davon, dass die alle fantastisch sind und dass die alle deutlich bessere Präsidenten werden als Donald Trump.
Ja, es wird so ein bisschen überschattet, denkst du, höre ich da raus. Es ist das Ergebnis ja da. Der jüngste Kandidat hat gewonnen, Pete Buttigieg. Zweiter ist dann dein Favorite geworden, Bernie Sanders. Kannst du mit Buttigieg auch leben?
Auf jeden Fall. Ich kann mit ihm nicht nur leben. Also erstens, man sollte sagen, er hat es ja eben selber gesagt, wichtig ist nicht, wenn ich Präsident bin, geht die Sonne auf, sondern wenn Donald Trump es nicht mehr ist. Den müssen wir schlagen. Und ich glaube, dass alle Kandidaten, die in Iowa gut abgeschnitten haben, da in der Lage zu wären. Buttigieg ist jung, Buttigieg ist interessant, Buttigieg hat gute Erfahrung und ist der erste schwule Präsidentschaftskandidat einer großen Partei in den USA. Das wäre auch unglaublich spannend und ein unglaublich wichtiges Zeichen für die Demokraten.
Glaubst du, das braucht es überhaupt nur? Weil ich meine, es konzentriert sich ja sowieso nur darauf, wer kann ihn schlagen? Also sind dann die Inhalte, die wirklich diese Person vertreten, dann noch so wichtig?
Also ich glaube schon, dass es viele demokratische Wähler gibt, oder viele Wähler, die zumindest links von der Mitte sind, denen wichtig ist, welche Inhalte ihr Kandidat vertritt. Es gibt natürlich einige, die früher Republikaner waren, die jetzt einfach Trump loswerden wollen, weil ihnen der unangenehm ist. Aber ich glaube schon, dass es Wähler gibt, die wir mit guten Inhalten besser erreichen, die wir eher in die Wahlurne kriegen. Und ich glaube, sowohl Buttigieg als auch Sanders würden da eine gute Arbeit leisten.
Lass mal da dran bleiben. Also ich meine, diese linke Ecke, diese linken Demokraten, unser Korrespondent Thilo Kössler glaubt, wenn zum Beispiel Bernie Sanders gegen Trump antritt, wird die Gesellschaft dort noch gespaltener. Und Trump hätte vermutlich bessere Karten. Siehst du es auch so?
Also ich verstehe, was er meint, da sehe ich aber zwei Probleme damit. Einmal, beide Parteien in den USA sind historisch schlecht darin, sich ihre Gegner gut auszusuchen. Die Demokraten wollten 2016 unbedingt gegen Trump antreten, die Republikaner wollten 2008 unbedingt gegen Obama antreten und beide haben verloren. Die können nicht gut einschätzen, gegen wen sie gerne wären. Jetzt sagen sie, oh, Sanders ist zu links, den würden wir gerne schlagen, aber am Ende, glaube ich, würde er trotzdem gewinnen. Vor allem, weil es viele Sanders-Trump-Crossover-Wähler gibt, diese White Working Class-Leute, die vielleicht kulturell mit den Demokraten nicht so übereinstimmen, aber die er mit seiner wirtschaftlichen Rhetorik, mit seiner, wir müssen wieder zurück zu der Working Class, die Sanders da überzeugen könnte.
Aber wäre nicht eine gemäßigtere Person vielleicht auch eine Option? Weil ich meine, der am lautesten schreit, ist Donald Trump. Bernie Sanders ist jetzt auch kein ruhiger Kollege. Könnte man sich nicht auf einem Gemäßigten einigen? Oder eine Gemäßigte?
Das kommt drauf an. Also jemand wie Klobuchar, jemand wie Buttigieg, die sind gemäßigter als Sanders oder Trump. Ich glaube, die könnten auch sehr gut abschneiden. Aber man kann es auch übertreiben. Jemand wie Biden, man hat ja jetzt gesehen, wie er in Iowa haushoch verloren hat, muss man sagen. Und wie die Wähler einfach nicht aufgeregt sind von so jemandem. Wir haben es 2016 mit jemandem Moderatem versucht. Ich habe überhaupt nichts gegen Hillary Clinton. Sie war eine super Kandidatin. Aber man hat gesehen, die Wähler, die wollen sowas einfach nicht.
Nächste Woche geht's weiter für die Demokraten. Der Blick geht nach vorne. Kommenden Dienstag findet in New Hampshire die nächste Vorwahl der US-Demokraten statt. Entschieden wird dann im Sommer, wer gegen Donald Trump antritt im November bei der großen Wahl. John Grosser war das, bleibt weiterhin den Demokraten und vor allem Bernie Sanders treu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt immer wieder diese Fälle von Leuten, die sich im Krankenhaus einen Keim eingefangen haben, gegen den kein Antibiotikum mehr wirkt. Antibiotikaresistenzen sind ein großes Problem für die Medizin. Forscher wollen deshalb jetzt eine Art weltweites Überwachungssystem auf den Weg bringen, indem sie das Abwasser untersuchen. Verena von Keitz, als Wissenschaftsjournalistin, bestens präpariert dafür, hat sich schon sehr viel mit diesem Thema befasst. Aber diese Überwachung des Abwassersystems klingt nicht appetitlich.
Ja, da hast du recht. Aber die Forscher aus Großbritannien und Dänemark sagen, dass es wichtig ist, nach Antibiotikaresistenzen zu suchen. Das wird bisher hauptsächlich in Krankenhäusern gemacht, indem man Gewebe oder Blut oder Urin von Patientinnen und Patienten untersucht. Und da geht es dann auch oft um diese krassen Resistenzen gegen sogenannte Reserveantibiotika. Und damit hast du aber keine Ahnung, wie weit Bakterien mit Antibiotikaresistenzen in der normalen Bevölkerung verbreitet sind. Und zwar auch zum Beispiel Resistenzen gegen Standardantibiotika, wie Penicillin oder Tetracycline, die meist als erstes eingesetzt werden.
Und Abwasser soll da mehr Aufschluss geben?
Ja, tatsächlich ist das Abwasser eine gute Quelle. So erklärt es auch Verena Höckele vom Karlsruher Institut für Technologie, die sich mit dem nachhaltigen Wassermanagement befasst.
Also man kann schon sagen, dass das Abwasser ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Letztendlich alles, was wir zu uns nehmen und eben nicht komplett vom Körper aufgebraucht wird, das wird ausgeschieden und gelangt dann eben über die Kanalisation ins Klärwerk. Und in diesem Zusammenhang sind nun auch die Antibiotikaresistenzen in den Fokus der Diskussion gerückt.
Denn klar, wenn wir aufs Klo gehen, Thilo, du musst jetzt stark sein, dann trennen wir uns immer auch von Mikroben, die in unserem Darm wohnen. Und wenn du das Abwasser dann untersuchst, dann kriegst du Hinweise, wie weit verbreitet welche Antibiotikaresistenzen in der Bevölkerung sind.
Ich kann gut loslassen, Verena. Wie finde ich denn in dieser trüben, ekligen Suppe dann die Keime, die problematisch sind?
Also die Forscher schlagen im Fachmagazin Science vor, dass das Abwasser durchsucht wird nach Antibiotikaresistenzgenen. Das sind dann nicht bestimmte Bakterienarten, die sind denen nicht zugeordnet, sondern das sagt dann nur, in diesem Bakterienabwasser klumpert, da gibt es Mikroben mit diesen Resistenzgenen. Martin Exner vom Institut für Hygiene der Uni Bonn, der hält das trotzdem für einen guten Ansatz.
Der Grundgedanke ist sicher wichtig, die Matrix-Abwasser viel besser zu nutzen, um zu gucken, was spielt sich denn in einer Population, zum Beispiel von einer Stadt oder im ländlichen Bereich ab. Denn Da wird alles zusammengeführt und Sie können Tendenzen erkennen.
Genau, Tendenzen, das ist das Stichwort. Es geht bei diesen Abwasseruntersuchungen vor allem darum, mitzukriegen, wo treten wie viele und welche Arten von Resistenzen auf. Auch um zu sehen, kommt da vielleicht ein neues Problem durch eine neue Antibiotikaresistenz auf uns zu. Also es ist ein Überwachungssystem.
Aber wie kriege ich dann am Ende raus, woher diese Antibiotikaresistenzen vor allem kommen?
Da muss man sagen, das geht mit dieser Screening-Methode tatsächlich nicht. Also da musst du anders vorgehen. Wie zum Beispiel im Hyreka-Projekt, da wurde das gemacht, das hat der Hygienexperte Martin Exner auch geleitet. Das hat mutmaßliche Quellen für antibiotikaresistente Keime im Abwasser untersucht, also die üblichen Verdächtigen sozusagen, ne? Massentierhaltungsanlagen und Krankenhäuser. Und es hat sich gezeigt, dass aus Massentierhaltungsanlagen eigentlich keine problematischen Keime ins normale Abwasser gelangen, weil die in der Regel ein eigenes Klärsystem haben. Aber aus Krankenhäusern kommen wirklich jede Menge, und weshalb künftig auch verstärkt Abwässer aus Krankenhäusern, Kliniken vorbehandelt werden sollten, bevor sie in die normale Kanalisation geleitet werden.
Wie gefährlich ist es denn für mich, für uns, wenn im Abwasser diese Keime da drin sind? Also kann man sich damit anstecken?
Ja, es gibt durchaus Fälle, in denen sich Menschen nachweislich mit multiresistenten Keimen infiziert haben nach Kontakt mit einem freien Gewässer. Also ein Fall war recht prominent in Frankfurt vor ein paar Jahren. Da ist ein Mann in einen Bach gefallen. Anschließend kam er ins Krankenhaus und da hat sich dann rausgestellt, dass er infiziert ist mit so einem resistenten Superbug, so nennt man die ja. Daraufhin wurden eine ganze Reihe von Bächen und andere Gewässer in der Frankfurter Umgebung untersucht und tatsächlich konnten viele multiresistente Keime nachgewiesen werden. Und deshalb sagt das Frankfurter Gesundheitsamt zum Beispiel auch, das rät ab, davon in freien Gewässern, Flüssen und so weiter zu baden. Und auch wer am Uferrand irgendwie im Wasser und Matsch spielt, also gerade Kinder, ne, sollte sich danach wirklich sehr gut die Hände waschen. Es ist durchaus ein Problem, also das auf uns zurückkommen kann, nachdem wir es ins Klo runtergespült haben, kann man so sagen.
Wir halten fest, die Forscher, die wollen im Abwasser stärker nach Antibiotikaresistenzen suchen, um einzuschätzen, wie verbreitet die sind, beziehungsweise, wie du gesagt hast, ob da neue Gefahren auf uns zurollen. Verena hat uns das Thema ausgerollt, oder um es in den Worten von Frau Höckele zu sagen, Abwasser ist ein Spiegel unserer Gesellschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Auswärtige Amt, das warnt momentan davor, in die besonders betroffene chinesische Provinz Hubei zu reisen. Dort ist ja das Coronavirus zuerst ausgebrochen. Und auch von nicht notwendigen Reisen ins übrige chinesische Staatsgebiet wird offiziell abgeraten vom Auswärtigen Amt. Das ist eine Empfehlung für deutsche Staatsbürger. Für chinesische Staatsbürger, die hier in Deutschland sind und deren Visum bald abläuft, hat diese Woche die Landesregierung eigentlich was klargestellt, nämlich keine Angst, auch chinesische Touristen dürfen hier bleiben. Das stimmt so nicht, wie sich jetzt bei den Recherchen unseres Reporters Johannes Döppelt rausgestellt hat. Er hat mit einem Mann aus Köln gesprochen, dessen chinesische Schwiegereltern in ein paar Tagen wieder zurück nach China fliegen sollen, obwohl ihnen eigentlich von der Politik versprochen wurde, ihr dürft bleiben. Hier ist der ganze Fall.
Ich habe chinesische Schwiegereltern, die sind zurzeit zu Besuch bei uns. Und das hat einen besonderen Grund, und zwar, weil wir unser drittes Kind erwartet haben. Deswegen sind die gekommen. Das war jetzt vor ungefähr 3 Monaten und nun steht wieder die Ausreise an, weil das Visum 3 Monate dauert.
Rainer, 37 Jahre alt, lebt in Köln zusammen mit seiner chinesischen Frau. Das Visum seiner Schwiegereltern läuft bald ab. Ihr Flug zurück nach China geht am kommenden Montag. Doch eigentlich würden sie lieber noch etwas in Deutschland bleiben.
Also meine Schwiegereltern haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie es denn ist, wenn sie jetzt wieder zurückkehren, ob das denn wirklich sicher ist, also ob es da nicht Gefahren für sie gibt. Sie kommt aus einer Provinz, wo eben nicht dieser Ursprung ist, dieses Coronaviruses. Trotzdem macht man sich eben sehr viele Sorgen und Gedanken. Und es hat aber auch natürlich zu tun damit, dass meine Frau Chinesin ist und sie wiederum ihre Eltern nicht in ein Gebiet lassen möchte, wo sie einfach nicht weiß, wie es dann ihren Eltern gehen wird.
Damit seine Schwiegereltern länger bleiben können, wollte Rainer jetzt ihr Visum verlängern lassen. Und er hatte auch Grund zu erwarten, dass das klappt. Denn der zuständige Minister in der NRW-Landesregierung, Joachim Stamp, hatte am Dienstag gesagt, Chinesen in Deutschland, die eigentlich ausreisen müssten, dürfen erstmal hier bleiben. Das sei ein Gebot der Fairness, sagte Stamp. Beim Ausländeramt der Stadt Köln klang das dann aber ganz anders.
Das Bezirksausländeramt, zu dem ich musste, das hat Personalmangel. Das heißt, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, den Fall vorzutragen. Ich wurde sozusagen an der Schlange schnell gefragt, um was es geht in meinem Fall. Man hat gar nicht die Pässe geprüft. Und das ging alles nur mündlich und ich wurde sehr schnell abgefertigt.
Die Aufenthaltsberechtigung wurde nicht verlängert. Die Begründung? Nur Chinesen aus der besonders vom Coronavirus betroffenen Provinz Hubei dürften länger in Deutschland bleiben.
Das heißt, alle Chinesen, die nicht aus dieser Provinz kommen, die müssen auf jeden Fall zurück. Das sagte man mir so.
Das klingt nach einem Widerspruch. Macht das Kölner Ausländeramt nicht das, was die Landesregierung erlassen hat? Die Stadt Köln hat sich auf unsere Nachfrage hin nicht dazu geäußert, die Landesregierung aber schon. Sie sagt, dass die Ausländerämter gebeten wurden, zu überprüfen, ob die betroffenen Personen in die Sperrgebiete, also zum Beispiel in die Provinz Hubei, zurückkehren müssten oder ob sie auf andere Gebiete in China ausweichen können. Rainers Schwiegereltern müssen ja nicht in eines der Sperrgebiete, sondern in eine andere Provinz. Und so scheint das Kölner Ausländeramt seine Ablehnung auch zu begründen. Allerdings sagt die Landesregierung auch,
im Zweifelsfall sollte der Aufenthalt vorübergehend im Bundesgebiet geduldet werden.
Und das wird in anderen Städten offenbar anders ausgelegt. In Düsseldorf zum Beispiel, sagt Miriam Koch.
Ich leite das Amt für Migration und Integration der Stadt.
In Düsseldorf werde nicht unbedingt auf die genaue Herkunft der Menschen innerhalb Chinas geschaut, sagt Miriam Koch, sondern eben im Zweifelsfall der Aufenthalt noch etwas verlängert.
Ich glaube, da ist eine pragmatische Verfahrensweise sowohl für uns als Verwaltung, als Behörde, aber natürlich auch für die Menschen, die ja in einer wirklich schwierigen Situation sind aufgrund der derzeitigen Lage im Herkunftsland, ist, glaube ich, die beste Herangehensweise.
Auch in Düsseldorf gibt es zwar keine offizielle Verlängerung des Visums, aber eine spezielle Bescheinigung. Die erlaubt es den betroffenen Chinesen, noch 2 bis 4 Wochen länger in Deutschland zu bleiben.
Das gibt eben die Möglichkeit, dann eben auch innerhalb kürzester Zeit nochmal drauf zu gucken, wie ist jetzt die eigentliche Situation im Herkunftsland.
Und dann, nach diesen 2 bis 4 Wochen, wird eben nochmal neu entschieden. Für Rainer und seine Familie wäre so eine kurze Aufenthaltsverlängerung völlig ausreichend, sagt er.
Vor allen Dingen heißt das ja für uns nicht, dass man sagt dem Amt gegenüber, dass man für ein halbes Jahr noch hier bleibt, sondern tatsächlich nur, bis die Situation geklärt ist. Möglicherweise ist ja, sieht man ja in 2 Wochen bereits schon viel klarer.
Das Ganze zeigt auch, ob man als Ausländer in Deutschland bleiben darf oder nicht, hat auch damit zu tun, an welches Amt man gerät. Rainer hat beim Kölner Ausländeramt noch mehrmals nachgefragt, sagt er, aber entweder Absagen oder gar keine Antwort erhalten. Er rechnet jetzt nicht mehr damit, dass das Amt noch seine Meinung ändert.
Meine Schwiegereltern sind Chinesen und was Chinesen ausmacht, ist, mit Situationen umzugehen, heißt auch Situationen zu akzeptieren. Das bedeutet, sie planen jetzt die Ausreise am Montag.
Unglaubliche Nummer, dass Ausländer in Deutschland je nach Amt unterschiedlich behandelt werden und gerade im Fall einer Gefährdung, nämlich des Coronavirus, da nicht sorgsam gearbeitet wird. Diese Woche hat die Landesregierung in NRW die Aussage gemacht, dass Chinesen aufgrund des Coronavirus nicht ausreisen müssen. Diese Nachricht ist angeblich nicht bis in alle Ämter durchgedrungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gehen in die Staaten an der Ostküste. Da wird geweint, an der Westküste gefeiert am Wochenende. Die Emotionen könnten unterschiedlicher nicht sein, beides hat mit Film zu tun. Der Prozess gegen Harvey Weinstein läuft in New York und ist für die Zeuginnen dort schwer auszuhalten. 2 Frauen werfen dem früheren Filmproduzenten ja sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen vor. Über 80 Frauen sind es insgesamt außerhalb dieses Prozesses. Und in Los Angeles, da werden in der Nacht auf Montag die Oscars verliehen. Unsere Korrespondentin dort ist Katharina Wilhelm. Katharina, hat der Prozess in New York denn irgendeine Auswirkung auf die Oscars in Los Angeles?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine spitze Bemerkung zu dem Weinstein-Prozess gibt. Der Weinstein-Prozess ist der wichtigste Prozess für Hollywood in diesem ganzen Jahr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da den ein oder anderen Kommentar dazu geben wird, aber in einer verhaltenen Form, weil auf der anderen Seite ist es ja ein Prozess, der immer noch läuft. Das heißt, man will sich auch nicht zu sehr reinhängen. Es gab ja vorher schon das große Problem, dass man die Jurymitglieder zusammensuchen musste und man sagte, Mensch, dieser Prozess ist schon vorab so öffentlich gewesen und die Vorverurteilung von Harvey Weinstein so groß, dass es schwer ist, unbefangene Zeugen zu finden. Deswegen, ich glaube, ja, Spitzen, aber wenn dann nur kurz.
Kritik gibt es jetzt schon vorab, nämlich an den Oscars selbst, an dieser Verleihung, die Nominierten zu weiß, zu männlich. Und das hat man schon die letzten Jahre eigentlich gehört. Hat sich da gar nichts getan?
Ja, also man fragt sich tatsächlich, ob sich da gar nichts getan hat. Ich glaube, vor 5 Jahren hatten wir diesen Hashtag #OscarSoWhite. So. Und dann fragt man sich, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Wir haben eine einzige Frau, die bei den Schauspielerinnen nominiert ist, die schwarz ist. Wir haben keine einzige Frau in der Kategorie Beste Regie. Die Oscar Academy hat versucht, etwas zu tun. Sie hat versucht, ihre Mitglieder zu diversifizieren. Das heißt, sie haben versucht, mehr Leute einzuladen, mehr People of Color einzuladen, mehr Frauen einzuladen. Aber man muss halt sagen, die Oscar Academy, das sind etwa 7.000, vielleicht auch 8.000 Leute. Wer da einmal drin ist, der ist da auch für sein ganzes Leben über drin. Und man hat festgestellt, diese Oscar-Mitglieder, Oscar-Academy-Mitglieder sind so etwa zu 94% weiß, zu 77% männlich. Also man kann sich vorstellen, bis es sich da mal wirklich diversifiziert, da vergehen viele, viele Jahre.
Wie nehmen denn die Frauen, die Schauspielerinnen, die Regisseurinnen, Drehbuchautoren das alles wahr?
Also ich habe in den vergangenen Wochen mit vielen Frauen aus der Branche gesprochen und die sagen zum einen, ja, es ist immer noch wahnsinnig schwer als Frau in dieser Branche ernst genommen zu werden, egal ob ich da eben Schauspielerin bin oder ob ich vielleicht auch Chef bin. Ich habe unter anderem mit Vicky Patella gesprochen, die ist 33 Jahre alt, sie ist Produzentin, also das ist auch jemand, der Menschen einstellt, die was zu sagen hat und sie sagt, es ist tatsächlich immer noch so, dass ich als Frau meine Schwierigkeiten habe.
It's amazing how many, unfortunately, men you find who don't like having a female boss.
Es ist schon erstaunlich, wie viele Männer es noch schwierig finden, eine Frau zum Chef zu haben und noch mehr eine junge Frau.
Ja, also sie hat mir dann auch erzählt, dass sie auch schon sexuelle Belästigung erlebt hat am Arbeitsplatz, dass man eben auch Druck bekommt, psychischen Druck bekommt. Also diese Arbeitsbedingungen in Hollywood, vor allem hinter der Kamera, sind tatsächlich immer noch sehr, sehr schwierig.
Das hast du uns gesagt, dass die Akademie versucht hat, was zu tun, das alles ein bisschen diverser zu gestalten. Welche Ziele hat man sich denn da gesetzt und sind die vielleicht zu ehrgeizig, wenn sich da wenig tut?
Ich glaube auch, dass sie sich wahrscheinlich ein bisschen zu ehrgeizige Ziele gesetzt haben. Also es hieß ja, bis 2020 will man 50% mehr Frauen reinholen. Aber wir bekommen auch als Presse diese Zahlen jetzt im Moment noch nicht vorgelegt. Die Akademie ist so ein bisschen ein geheimnisvoller Verein, muss man auch sagen. Und insgesamt hat man schon das Gefühl, die Menschen, die da votieren, die sind eben noch in so einem sehr starren Denken drin und die scheinen sich eben nicht so ganz aus ihrer Wohlfühlzone herauszubewegen, was eben auch die Nominierung anbetrifft. Es gibt aber etwas Positives, was man sagen kann, und zwar der Bereich TV und Streaming, die ja abzugrenzen sind von Film und Hollywood und den Studios. Da scheint sich sehr viel mehr zu bewegen. Also die sind mehr bereit, Frauen einzustellen. Das sagt zumindest auch Nina Franocek, mit der habe ich gesprochen. Sie ist Schauspielerin und sie hat eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Also es werden viel mehr Frauen angestellt. Es werden auch vor allem Frauen mit ethnischem Background angestellt. Das hat sich auch in den Besetzungen sogar verändert.
Genau, also sie sagt, da ist es besser geworden im Bereich TV. Das erleben wir ja, glaube ich, auch, wenn man Streaming anschaut, Netflix, Amazon und so weiter und so fort, hat man das Gefühl, da werden ganz andere Geschichten erzählt. Da sehe ich auch mal andere Leute. Und insofern, vielleicht ist das dann im positivsten Sinne ein Vorbild, also TV, Streaming für Hollywood, weil diese Geschichten interessieren die Menschen ja auch.
Aber trotzdem wird die Frage vermutlich auch noch nach den Oscars gestellt werden müssen. Was hat sich durch MeToo, durch die Bewegung und durch den Prozess gegen Weinstein eigentlich getan? Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin, die wir gerade gehört haben, geht also davon aus, dass es da bei der Gala am Sonntag die ein oder andere Bemerkung in diese Richtung gibt. Alles Wichtige zu den Oscars gibt's natürlich bei uns spätestens Montag, 6.30 Uhr in Hielscher oder Hase.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.